Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir brauchen noch mehr Befugnisse gegenüber den Technologien der Moderne. Wir können nicht beim Telefon und seiner Überwachung stehen bleiben.
Mit diesen Worten gab Bundesinnenminister Horst Seehofer die Richtung vor für die Diskussionen bei der bevorstehenden Innenministerkonferenz in Kiel. Es geht da unter anderem um die Frage, ob Sicherheitsbehörden künftig Alexa und Co. für Abhöraktionen nutzen dürfen und ob ins neue 5G-Mobilfunknetz Hintertüren für Lauschangriffe eingebaut werden müssen. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir, wo in Deutschland künftig mit besonders heftigen Hagelschauern zu rechnen sein wird. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Was sollen die Sicherheitsbehörden dürfen, um Kriminelle und Terroristen dingfest zu machen, die modernste Kommunikationstechnologie benutzen? Diese Frage beschäftigt die Innenminister auf ihrer Konferenz, die morgen in Kiel beginnt. Über die Begehrlichkeiten, Alexa und Co. als Wanze nutzen zu dürfen, war hier im Deutschlandfunk heute schon viel zu hören. Deshalb schauen wir hier in Forschung aktuell auf den 5G-Mobilfunk. Der neue Handystandard soll ja bekanntlich viel abhörsicherer sein als seine Vorgänger. Und genau das ist vielen Innen- und Justizministern ein Dorn im Auge. Frage an den Wissenschaftsjournalisten und IT-Experten Jan Rehm in Berlin. Warum eigentlich?
Ja, das ist Ihnen ein Dorn im Auge, denn nach derzeitigem Stand können Ermittler Telefonate im Mobilfunknetz später nicht mehr abhören und können auch Mobiltelefone nicht mehr orten können. Das gefällt den Innenministern natürlich ganz und gar nicht und übrigens auch nicht nur Ihnen, sondern auch die Justizminister. Denen ist das auch ein Dorn im Auge, denn die fordern, Zitat, eine Sicherung der Möglichkeit der Telekommunikationsüberwachung bei Einführung der 5. Mobilfunkgeneration. Und aus informierten Kreisen wurde auch bestätigt, dass das Thema, wie erwartet, auf der Agenda der IMK steht.
Nun könnte man als Laie ja sagen, naja, aber dass Strafverfolger bei Verdacht auf eine schwere Straftat Handys abhören dürfen, das ist doch eigentlich sinnvoll und in unser aller Interesse.
Ja, das klingt erstmal legitim, 5G oder via 5G auch Straftaten verfolgen zu können, birgt aber ein ziemlich großes Problem, denn 5G ist sozusagen per Design Ende zu Ende verschlüsselt konzipiert worden und auch so standardisiert worden. Das heißt, das Zuhören für Strafverfolger wird nicht oder nicht ohne weiteres möglich sein und auch die Handyortung wird erschwert, weil die Identifikation von Endgeräten per 5G-Standard verschlüsselt wird. Was bleibt, sind die sogenannten Metadaten, also wer hat wann mit wem telefoniert und die scheinen aber den Strafverfolgern nicht zu reichen. Daher die Forderung, dass Abhören und Orten auch in 5G möglich sein muss.
Das heißt, die Sicherheitsbehörden wollen de facto, dass das per se ziemlich abhörsichere 5G-Netz erweitert wird um eine Art Hintertür, durch die sie dann doch mitlauschen können?
Ja, ganz genau. Also es müsste eine sogenannte Schnüffelschnittstelle definiert oder eingebaut werden. De facto würde damit allerdings die Sicherheit von 5G komplett unterminiert, also unterlaufen werden. Denn das Ding heißt ja nicht ohne Grund Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, der gesamte Datenstrom vom Absender bis zum Empfänger wird komplett wirksam verschlüsselt, lässt sich nicht anzapfen. Ja, und wenn jetzt eine Schnüffelschnittstelle eingebaut würde, dann wäre der Datenstrom ja nicht mehr Ende-zu-Ende verschlüsselt. Experten sind sich also sicher, würde eine solche Schnüffelschnittstelle eingebaut, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis auch Dritte, also Kriminelle, Geheimdienste, fremde Mächte, sich dieser Schnittstelle bemächtigen und sie ausnutzen. Das ist schon kritisch bei Bürgern, kritischer aber noch bei Menschen mit Geheimhaltungsinteressen und Pflichten, wie zum Beispiel Ärzten, Anwälten oder auch Journalisten und natürlich auch für die Industrie, die fürchtet Spionage.
Gibt also gute Argumente gegen so eine Schnüffelschnittstelle? Mal angenommen, man ließe aus den genannten Gründen die Finger davon, gäbe es denn technische Alternativen, um den Ermittlern in begründeten Ausnahmefällen dennoch Zugriff zu gewähren, ohne eben gleich die Sicherheit des kompletten 5G-Netzes auszuhebeln?
Also zumindest gäbe es eine theoretische Möglichkeit, die hat Professor Dr. Jörne Müller-Quade vom KIT in Karlsruhe beschrieben, und zwar so eine Art, Entschuldigung, digitalen Siegels. Das könnte bildlich gesprochen abgezogen werden und dann könnten die Strafverfolger den Datenstrom auslesen. Ein Problem dabei? Erstens würden ein solcher Bruch des Siegels bemerkt werden und somit wäre die verdeckte Überwachung nicht mehr möglich. Das wollen die Strafverfolger nicht. Und zweitens, ein solches digitales Siegel gibt es bisher noch ganz und gar nicht und alle Versuche, ein solches zu entwickeln, sind bisher gescheitert.
Klingt noch nicht so attraktiv. Welche anderen Optionen haben die Sicherheitsbehörden denn?
Ja, Sie können weiter auf Werkzeuge wie die Quellenüberwachung zurückgreifen, bei der die Daten schon vor der Verschlüsselung, also direkt an der Quelle, abgezapft werden. Die rechtlichen Regelungen dazu gibt es schon lange. Sie können darauf hoffen, dass der 5G-Standard Sicherheitslücken enthält und Sie ja so die Datenströme aufbrechen können, zumindest wenn Sie an die Daten kommen, was in 5G ebenfalls schwieriger wird. Oder Sie können eben versuchen, eine Schnüffelschnittstelle per Gesetz durchzudrücken und so die 5G-Sicherheit und damit die Datensicherheit von Bürgern und vor allem von Unternehmen unterminieren. Die Idee lautet, die Bedingungen der aktuell laufenden Versteigerung der 5G-Lizenzen dahingehend nachträglich zu verändern, dass die Mobilfunkunternehmen die Schnüffelschnittstelle bereitstellen müssten, egal wie.
Und wie sich die Innenminister entscheiden auf ihrer Konferenz, das werden wir in den nächsten Tagen erfahren und darüber berichten. Vielen Dank an Jan Rehm in Berlin. Er lieferte uns die Hintergründe zur aktuellen und künftigen Debatte bei der Innenministerkonferenz in Kiel. Hitzegewitter, bei denen Tischtennisball große Eiskörner vom Himmel prasseln, wie vorgestern in München, sind in Deutschland leider gar nicht so selten. Und der Schaden, der dabei regelmäßig entsteht, ist beträchtlich. Beim Rückversicherer Munich Re hat man deshalb analysiert, wo es hierzulande besonders häufig zu heftigen Hagelunwettern kommt. Details von Volker Mrasek.
Ende Juli 2013 war es, ist ein Hagelzug durch Süddeutschland gegangen.
Hat sich dann rasch intensiviert und dann Hagelkörner in der Größenordnung 8 cm hervorgebracht.
Eine Superzelle, die schwerste mögliche Gewitterkonfiguration.
Muss man sich vorstellen, das ist dann schon im Bereich von einer großen Orange.
Gleichzeitig war im Norden ähnliche Superzelle unterwegs.
Für Deutschland ein sehr extremes Ereignis.
War damals der größte Schaden aus Schwergewittern im europäischen Raum und auch weltweit mit über 3 Milliarden Euro.
Zerborstene Autoscheiben, zerstörte Hausdächer, zertrümmerte Gewächshäuser. So heftig kann Hagelschlag ausfallen. Auch jetzt wieder im Großraum München mit bis zu 6 cm großen Eisklumpen, die vom Himmel fielen.
Also in Deutschland haben wir im Schnitt 1 bis 2 Hageltage pro Ort. Im Norden von Deutschland haben wir weniger. Im Süden von Deutschland, vor allem auch im Schwarzwald, kann es bis zu 5 Hageltagen im Jahr sein.
Die Meteorologin Anja Rädler von der Münchner Rückversicherung. In einem gerade beendeten Projekt des Bundesforschungsministeriums untersuchte sie, wie sich Hagelschlag in den letzten 4 Jahrzehnten entwickelt hat, gestützt auf Unwetteraufzeichnungen aus ganz Europa. Die Daten ließen eine deutliche Zunahme in Mitteleuropa erkennen, resümiert Eberhard Faust, Leiter der Forschung über Naturgefahren bei der Münchner Rück.
In Deutschland selber ist es, dass wir Änderungen gesehen haben, also Zunahmen im Südwesten Deutschlands. Das heißt im wesentlichen Bereich Baden-Württemberg bis vielleicht noch bestimmte Teile Bayerns im Süden. Auch bei Hagel größer 5 cm zum Beispiel.
Also auch bei besonders schadensträchtigen Ereignissen wie 2013 oder jetzt in München. Offenbar hat sich die Zahl von Hagelunwettern im Südwesten in den letzten 40 Jahren um über 60% erhöht, begünstigt durch den zunehmenden Eintrag feuchtwarmer Luftmassen aus Frankreich und der Schweiz. Und es ist damit zu rechnen, dass sich dieser Trend weiter verstärkt. Wenn der Klimawandel anhält und die Atmosphäre immer wärmer und feuchter wird, könnte sich die Zahl starker Hagelstürme bis zum Jahrhundertende noch einmal fast verdoppeln. Das ergaben Klimamodellrechnungen.
Daher haben wir das bestimmt nicht das letzte Mal gesehen. Wir werden das immer wieder sehen können.
Karlsruher Forscher wiederum werteten die Stationsdaten des deutschen Regenradar-Netzwerkes aus, und zwar für die Jahre 2005 bis 2015. Der Arbeitsgruppe des Meteorologen Manuel Schmidberger gelang es, daraus Signale für Hagel herauszufiltern, mit interessanten Ergebnissen.
Normalerweise hört man ja im Radio immer, dass Gewitter über den Mittelgebirgen entstehen und dann über den Mittelgebirgen die Gewittergefahr besonders hoch ist.
Gerade für Superzellen und starke Hagelgewitter stimmt das aber wohl nicht. Nach den Radaranalysen treten sie oft erst im Lee der Gebirge auf, weil feuchtwarme Luftmassen aus Südwest die Mittelgebirge häufig beiderseits umströmen, statt drüber hinwegzusteigen. Im Windschatten der Berge treffen sie dann wieder aufeinander und werden gezwungen aufzusteigen. So entstehen Gewitter, die sich rasch intensivieren und zu Hagelzellen werden können.
Gerade im Schwarzwald führt es dann oft dazu, dass wir eigentlich einen Hagel-Hotspot südlich von Stuttgart haben, eben weil sich die Zellen im Lee des Schwarzwalds, also stromab des Schwarzwalds, bilden. Aber es gibt auch noch andere Hotspots, beispielsweise im Mittelgebirgsraum und entlang des Erzgebirges, stromabwärts des Taunus, stromab des Siegerland und Sauerlandes in Richtung Kassel und auch stromab des Harz. Kann man diese Effekte beobachten.
Fasst man die Ergebnisse beider Studien zusammen, dann kann man sagen, Hagelunwetter in Deutschland werden wahrscheinlich weiter zunehmen und man kennt die Hotspots. Dort empfiehlt es sich, eine bessere Schadensverhütung zu betreiben. Obstbauern könnten zum Beispiel vermehrt Hagelnetze verwenden, Autofahrer ohne Garage Hageldecken und Häuslebauer Materialien, die besonders robust sind, wie zum Beispiel Bauelemente aus schlagfestem Polycarbonat.
Volker Mrasek war das mit den langfristigen Hageltrends für Deutschland. Am Flughafen London Heathrow konnten Passagiere in den vergangenen Monaten ein beeindruckendes Dinosaurier-Skelett bestaunen. Es ist 13 Meter lang und stammt von einem Langhalsdinosaurier, der vor 155 Millionen Jahren gelebt hat. In Zukunft wird das Skelett mit dem Spitznamen Skinny aber wohl nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Es wird nämlich morgen in Paris versteigert. Frage an unseren Spezialisten für alte Knochen, den Wissenschaftsjournalisten Michael Stang. Wo kommt dieser Dinosaurier genau unter den Hammer und welchen Preis könnte der erzielen?
Ja, also Hotspot ist morgen die französische Hauptstadt. Der Ausrichter ist das Auktionshaus Agut. Und die Summe, die das Fossil erbringen soll, die ist doch recht hoch angesetzt. Also das Auktionshaus erwartet einen Preis von 1,2 bis 1,8 Millionen Euro. Und das wird begründet zum einen mit der enormen Größe des Vertreters, dieses Diplodocus, also 13 Meter. Das ist schon ein gewaltiges Tier. Zum anderen, muss man sagen, ist dieser Saurier zu 90% vollständig. Und das ist eben sehr selten.
Was genau weiß man über dieses Fossil? Wo ist das gefunden worden?
Also die Knochen stammen aus dem US-amerikanischen Wyoming und wenn dort etwas auf Privatgrund geschieht, solch ein Fund, dann dürfen die Knochen im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wo das strenger geregelt ist, eben frei verkauft werden zum Leidwesen der Wissenschaft.
Okay, und ansonsten ist das ein interessantes Fossil allein wegen der Größe oder wie gut ist das rekonstruiert worden inzwischen?
Also der ist zu 90% vollständig, das ist sehr selten. Er weist auch angeblich, muss man sagen, angeblich, es ist ja nicht wissenschaftlich veröffentlicht, ein paar besondere Partien auf, zum Beispiel aus dem Halsbereich. Das macht das für die Wissenschaft eben sehr interessant. Und deswegen ist das ja auch so eine große Geschichte, dass viele Wissenschaftler das jetzt als Skandal empfinden, dass für so viel Geld diese Exemplare wie jetzt dieser Riesensaurier versteigert werden soll. Denn sie sagen ja, damit ist er für die Forschung immer verloren, weil diese Knochen nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Und deswegen wehren sich viele Forscherverbände auch entschieden, also zum Beispiel die Society for Vertebrate Paleontology. Die bezeichnen solche Versteigerungen deswegen generell auch als unethisch. Der Tenor der Wissenschaft lautet, Fossilien sind Denkmäler und keine Handelsware. Aber das ist dann keine Mehrheitsmeinung, eben wenn es um sehr viel Geld geht, wie in diesem Fall.
Das heißt, die Paläontologen sind not amused und hätten das Skelett wahrscheinlich gern selbst noch weiter untersucht. Kommen wir mal auf die potenziellen Käufer zu sprechen. Ich habe gelesen, dass Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio und Nicolas Cage offenbar schon mal Dinosaurierknochen und Schädel ersteigert haben. Sind solche Millionäre, Milliardäre, ist das die typische Klientel, die bei solchen Auktionen dann mitbietet?
Also viele Interessenten bieten, wie das ja auch im Kunstmarkt üblich ist, bei solchen Auktionen anonym. Also da kann man nur spekulieren. Wer auch immer dieses Fossil dann morgen ersteigern wird, der braucht aber nicht nur viel Geld, sondern auch viel Platz. Wie gesagt, 13 Meter lang ist dieses Tier. Aber es ist auch möglich, dass sich gar kein Käufer findet. Das gab es in der Vergangenheit bei solchen Auktionen auch schon. Die Hoffnung, muss man sagen, schwebt bei manchen Forschenden auch mit, dass das Fossil dann vielleicht einem Museum gestiftet wird. Das gab es schon mal, zum Beispiel 1997, dass für 8 Millionen US-Dollar der T-Rex Sue versteigert worden und dann dem Field Museum of Natural History in Chicago zur Verfügung gestellt worden. Und solche Dinosaurierversteigerungen, die gibt es immer wieder. Erst im April sorgte ja einige Geschichte für Aufsehen. Dort wurde bei der Plattform eBay ein Skelett eines T-Rex-Jungtieres zum Verkauf angeboten und zwar für den Festpreis von 2,95 Millionen US-Dollar. Aber das scheint ein Ladenhüter zu werden, denn das Angebot ist nach 2 Monaten immer noch online.
Die Museen können also auf Altruismus oder auf Mäzene hoffen, aber sprich mit eigenen finanziellen Mitteln haben die letztlich kaum eine Chance, sich überhaupt so ein Prachtstück zu sichern, wenn ich sie recht verstehe.
Nein, also zum einen übersteigen diese Millionensummen die Etats eigentlich aller Museen und zum anderen wollen sich die Forschenden an diesem Wettbieten ja auch nicht beteiligen. Also deswegen gibt es zum Beispiel in Deutschland in manchen Bundesländern auch die Regel, dass man als Finder bei einem herausragenden wissenschaftlichen Fund auch nur eine Aufwandsentschädigung enthält. Der Aufwand wird also honoriert, nicht das Fossil, denn auch wissenschaftlich einzigartige Stücke, die sollen, so die Idee dahinter, finanziell nicht zu bemessen sein.
Morgen kommt in Paris Skinny unter den Hammer, ein 155 Millionen Jahre altes und fast vollständiges Skelett eines Langhalssauriers. Informationen dazu waren das von Michael Stang. Vielen Dank. Digitale Informationen für nachfolgende Generationen zu speichern, das ist eine enorme Herausforderung. Denn gängige Speichermedien wie USB-Sticks, Computerfestplatten und Magnetbänder, die halten alles andere als ewig. Besonders wertvolle Dokumente, wie zum Beispiel der Bauplan des Kölner Doms, werden deshalb nach wie vor analog gespeichert. Auf speziellen Archivfilmen, die Jahrhunderte überdauern können. Einer der führenden Hersteller ist die kleine Firma Filmotec aus Wolfen in Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit Fraunhofer-Forschern tüftelt man dort gerade daran, die analogen Datenspeicher zu verfeinern. Max Brose hat sich das mal angeschaut.
An die einst weltbekannte Orwo-Filmfabrik in Wolfen erinnert ein Schriftzug an ihrer früheren Werkhalle. Neben einem Fotofilmhersteller arbeiten hier heute gut 20 Angestellte für die Spezialfilmfirma Filmotec. Ihre Kunden seien international, erzählt Rainer Riedmann, der hier Chef ist. Der neueste ist die Itaú Bank, Brasiliens größte Privatbank.
Die wird jetzt also künftig ihre gesamten Informationen, die sie von den Kunden haben, auf unser System dort nehmen.
Dieses System hat Filmotec mit einer norwegischen Firma entwickelt. Sie speichern digitale Daten als mikrometergroße Pixel auf analogen Schwarz-Weiß-Archivfilmen, die Filmotec herstellt.
Und nun geht es eigentlich darum, dass wir dieses Produkt auch weiter verbessern. Und um hier eine Weiterentwicklung durchführen zu können, arbeiten wir mit dem Fraunhofer-Institut in Halle zusammen.
Am Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen erforscht Nico Teuscher diese analogen Archivfilme. Für ihn sind sie eine dringend notwendige Alternative zu digitalen Speichermedien.
Wir wollen ja nicht die Dinge, die wir jetzt festhalten, in 100 Jahren nicht mehr lesen können, weil sich irgendein Format geändert hat. Deshalb sind wir dran, auf sogenannten analogen Medien Daten sicher für mehrere hundert Jahre speichern zu können.
Ganz einfach ist das nicht. Zwar sind die Archivfilme in einem norwegischen Stollen unter optimalen Bedingungen katastrophensicher gelagert, doch auch tief unter der Erde halten sie nicht ewig.
Es darf auch während der Lagerdauer nicht zu Ablösungen der einzelnen Schichten kommen.
Auf dem Grundträger aus PET, einem Kunststoff, aus dem auch Plastikflaschen bestehen, liegt eine Gelatineschicht. Doch die stoße dem PET-Träger eigentlich ab, erklärt Nico Teuscher. Damit Gelatine und Kunststoff dennoch aneinander kleben, modifizieren die Forschenden ihre Oberfläche mit Hilfe von Plasmablitzen. Also mit elektrischen Entladungen, wie man sie von Gewittern kennt.
Mit solchen Plasmen kann man Oberflächen behandeln.
Zusätzlich leiten die Forschenden fein zerstäubte Flüssigkeiten und Gase auf die Schichten, damit die sich dauerhaft verbinden. Aber auch ungebetene Gäste bedrohen die Spezialfilme.
Im Lagerprozess darf es nicht zu bakteriellen oder Pilzbefall kommen, weil dann kann man sich gut vorstellen, ein Pilz oder Bakterium mag natürlich Gelatine als Nahrungsgrundlage höchst gern.
Vor diesen Schädlingen schützen viele Hersteller ihre Filme mit der Chemikalie Phenol. Das bringt aber auch Nachteile mit sich, weiß Filmotec-Geschäftsführer Rainer Riedmann aus eigener Erfahrung.
Phenol ist sehr giftig und ist sehr aggressiv. Wir selbst hatten auch einen Unfall mit Phenol. Das ist dann sehr, sehr kritisch. Das verätzt die Haut total. Jegliche Veränderung weg vom Phenol ist vom Umweltschutz her unheimlich wichtig.
Denn das giftige Phenol kann auch Ökosysteme nachhaltig schädigen. Deshalb will Filmotec die Substanz bis zum nächsten Jahr ersetzen. Eine Alternative dafür hat Nico Teuschers Team in der Natur gefunden.
Hier wollen wir beispielsweise Oregano oder Thymianöl zum Einsatz bringen.
Erste Versuche zeigen, dass solche ätherischen Öle Bakterien und Pilze effektiv abtöten, ohne den Archivfilm zu trüben. Die Filme sollen aber nicht nur umweltfreundlicher und widerstandsfähiger werden, sondern auch mehr Informationen speichern. Dazu werden die einzelnen Pixel aus Silberhaligonidkristallen verkleinert. Derzeit sind sie rund einen Mikrometer groß, künftig sollen sie 50 mal kleiner sein, erklärt Rainer Riedmann.
Und unsere Kristalle auf dem Film sind 20 Nanometer groß. Das heißt, die sind winzig klein, sodass wir auf eine Rolle Film sehr viel Information unterbringen.
Auf die derzeitigen Speicherfilme von Filmotec passen 120 GB pro Archivrolle. Mithilfe der Fraunhofer-Forschenden soll das Datenvolumen bald verzehnfacht werden, auf über 1 Terabyte.
Wir wollen erreichen, dass die Vergangenheit nicht als digitales Dilemma dasteht, sondern dass die Generationen nach uns dort von Wissen erhalten.
Dafür arbeiten Filmotec und das Fraunhofer-Institut vorerst bis 2020 zusammen. Eine Kooperation, die auch in Wolfen ein Stück Filmtradition für spätere Generationen erhalten könnte.
Max Brose war für uns in Wolfen und hier bei mir im Studio steht jetzt Lucian Haas und er hat die weiteren Meldungen vom Tage mitgebracht.
Das Ebola-Virus aus dem Ostkongo breitet sich aus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigte einen ersten Krankheitsfall in Uganda, einem Nachbarland des Kongos. Es handelt sich um einen 5-jährigen Jungen, der mit seiner Familie vom Kongo aus nach Uganda einreiste. Das Kind werde in einem Ebola-Behandlungszentrum versorgt. Die Eltern und weitere Angehörige seien unter Quarantäne gestellt worden. teilte das Gesundheitsministerium in Uganda mit. Die WHO hatte seit Monaten vor einer Ausbreitung der Ebola-Epidemie auf Nachbarländer des Kongos gewarnt.
Die Räuber in der Ostsee sind magerer geworden.
Der Gesundheitszustand von Kegelrobben und Dorschen hat sich in manchen Teilen der Ostsee verschlechtert. Das berichten schwedische Forscher im Fachjournal Ambio. Sie analysierten Daten über die Entwicklung der Bestände und des Gesundheitszustands von 6 Tierarten bzw. Tiergruppen zwischen 1993 und 2014, darunter auch Heringe, Sprotten, Krebstiere und Plankton. Dabei fiel auf, Kegelrobben und Dorsche sind heute magerer als früher. Und diese Entwicklung steht auch im Zusammenhang mit der geringen Verfügbarkeit von Beutetieren wie Krebsen in der Nahrungskette. Nach Ansicht der Forscher sollte deshalb das Fischereimanagement angepasst werden. Bisher würden Fangquoten für Dorsche an der Größe der Bestände ausgerichtet. Für solche Entscheidungen sei es aber besser, den Zustand des gesamten Nahrungsnetzes zu berücksichtigen.
Spiralgalaxien halten sich offenbar nicht an Edwin Hubbles Theorien.
Vor mehr als 90 Jahren entwickelte der Astronom Edwin Hubble ein Modell, mit dem sich Spiralgalaxien ihrem Typus und der Form ihrer Spiralarme nach einteilen lassen. Dieses Ordnungsschema ist als Hubble-Sequenz bekannt und wird bis heute in vielen Astronomie-Lehrbüchern beschrieben. Allerdings muss es wohl überarbeitet werden. Galaxy Zoo nennt sich ein Projekt, bei dem Hunderttausende Freiwillige im Internet Bilder von Tausenden von Galaxien analysierten. Auf Basis dieser Daten fanden Forscher jetzt heraus, die von Hubble beschriebene Korrelation zwischen der Größe des Zentralbereichs einer Galaxie und der Form ihrer Galaxienarme ist statistisch gar nicht gegeben. Die neuen Erkenntnisse bedeuten auch, dass die Theorien, wie Galaxien ihre Struktur entwickeln, überdacht werden müssen.
Eine Grabwespe bekämpft Schimmelpilze mit Giftgas.
Der Bienenwolf ist eine Grabwespenart, die Jagd auf Bienen macht. Ihre Opfer verschleppt sie in unterirdische Nester, wo sie den Bienenwolflarven als Nahrung dienen. In den Nestern ist es feucht und warm und das wären eigentlich perfekte Bedingungen, damit die toten Bienen schnell verschimmeln. Doch tatsächlich kommen Schimmelpilze dort kaum vor. Forscher der Universität Mainz haben jetzt herausgefunden, warum. Aus den Bienenwolfeiern tritt Stickstoffmonoxid aus und reichert sich in den Brutkammern an. Es wirkt als Giftgas, das das Pilzwachstum unterdrückt. Warum die hohen Konzentrationen von Stickstoffmonoxid der Entwicklung der Bienenwolfeier selbst nicht schaden, ist noch ungeklärt.
Kölner Forscher haben eine neue Fortbewegungsart entdeckt.
Und zwar bei einem kleinen Einzeller namens Idionectis vortex. Diese Mikrobe besitzt eine lange, fadenförmige Geißel, die sie allerdings nicht wie andere Einzeller wellenförmig schlagen lässt. Vielmehr biegt sie die Geißel zu einem Ring, der dann in sich rotiert. Die Drehbewegung erzeugt einen rotierenden Wasserfilm, der dann für den Vortrieb sorgt. Man kann sich das vorstellen wie einen Ring aus Zigarettenrauch, der sich auch in sich dreht und so durch die Luft wandert. Diese Art der Fortbewegung wurde bislang bei keinem anderen Organismus beobachtet.
Sternzeit, 12. Juni. Ein Mondkrater für drei Astronomen. Am rechten Rand der Mondscheibe befindet sich der eher unscheinbare Krater Adams mit gut 60 Kilometern Durchmesser. Die Internationale Astronomische Union hat mit dieser Benennung 1970 gleich drei Astronomen geehrt. Der erste Namenspatron ist der Brite John Couch Adams. Er sagte Mitte des 19. Jahrhunderts aufgrund rein theoretischer Überlegungen die Existenz des Planeten Neptun voraus. Tatsächlich stand der zuvor unbekannte Himmelskörper sehr nahe der berechneten Position. Der zweite Krater Adams ist der US-Amateurastronom Charles Hitchcock Adams. Der Chemiker und Holzhändler blickte begeistert mit einem kleinen Teleskop in den Kosmos. Von 1925 bis 1950 war er Schatzmeister der Astronomical Society of the Pacific, der größten Astronomievereinigung der Welt. Bekannter als Charles ist sein Sohn, der Landschaftsfotograf Ansel Adams. Der dritte Adams, nach dem der Mondkrater heißt, ist Walter Adams, langjähriger Direktor des Mount Wilson Observatoriums bei Los Angeles. Er erforschte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem die Spektrallinien von Sternen und Sonnenflecken. Der Krater für das Adams-Trio steht nahe dem Mondrand, etwa auf der 4-Uhr-Position. Würde der Krater erst heute benannt, käme sicher ein vierter Pate hinzu. Douglas Adams, Autor des legendären Science-Fiction-Romans Per Anhalter durch die Galaxis. Doch als Douglas Adams 2001 gestorben ist, war dieser Name auf dem Mond längst vergeben.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Die Regie dieser Sendung hatte Julius Sundermann. Mein Name ist Ralf Krauter. Wir danken fürs Zuhören. Machen Sie es gut.